Heute möchte ich euch erzählen von einem Leben in einem Tiny House. Ja, wenn man einen Freiraum-Podcast macht, dann kommt es natürlich früher oder später, muss eine Folge kommen, muss man sich mit dem Thema Wohnen beschäftigen, mit dem Thema Minimalismus. Und eine ganz konkrete Möglichkeit, minimalistisch zu wohnen, ist das Leben in einem Tiny House. Mich selbst beschäftigt das schon sehr lange, so diese Frage, wie kann man minimalistisch wohnen? Ich habe hier auch in meiner Wohnung ein Freiraumzimmer, also so diese Idee, möglichst die materielle Umgebung, in der ich mich täglich aufhalte, möglichst zu reduzieren auf einfache Strukturen, auf etwas Einfaches, ja, das beschäftigt mich schon sehr lange. Und ich habe auch schon seit langem so diese Idee oder diese Vorstellung, doch irgendwann mal in einem Tiny House wohnen zu können. Das war auch schon so lange, bevor das so en vogue geworden ist. Heutzutage ist das ja relativ bekannt, so diese Idee, das Konzept eines Tiny Houses. Also für diejenigen, die das noch nicht kennen, die davon noch nichts gehört haben, vielleicht kann man das so zusammenfassen. Ein Tiny House ist einfach ein sehr kleines Haus, das mit in der Regel, meistens sind die aus Holz gebaut. Eine der ersten, die so in den Medien bekannt wurde, war Anne Donat, eine Frau, eine Krankenschwester, die ausgestiegen ist aus dem Arbeitssystem und sich ein sehr kleines, ja, Haus gebaut hat. Und das ist damals so in den, ich glaube, so 2000er Jahren, ist das von den Medien sehr stark rezipiert worden. Sie hat dafür auch sehr viel Kritik bekommen, ist aber auch gefeiert worden von anderen Menschen. Und ja, ich finde, so damals hat es so begonnen, auch in der Öffentlichkeit bekannt zu werden, dass es eben Menschen gibt, die diese Lebensform, diese Wohnform, die sich dafür entscheiden, das so zu machen. Und ja, und dann, dass das eben dann auch breiter diskutiert wird. Heutzutage ist es so, dass es ganz viele, ja, mittlerweile Anbieter von Tiny-Häusern gibt, also dass es Firmen gibt, die sich darauf spezialisiert haben, Tiny-Häuser herzustellen. Und häufig sind das Schreinereien, die das machen, die diese Tiny-Häuser herstellen. Und der Preis quasi eines Tiny-Hauses variiert von, ja, ich würde mal sagen, wenigen 1.000 Euro. Vielleicht so ab 5.000 Euro kriegt man einen Bauwagen und kann den sich dann selbst ausbauen, bis hin zu, ja, ich würde sagen, ja, 80, 90, 100.000 sind schon so die High-End-Geräte, wo dann alles quasi, alle technischen Geräte, also alles, was man sich denken kann, da quasi fertig eingebaut ist. Ein zweites Merkmal von Tiny-Häusern ist, dass häufig sind die auf Räder gebaut. Also meistens ist das dann eine LKW-Pritsche, also das Unterteil quasi von einem LKW-Anhänger, von dem der Oberbau entweder entfernt wurde oder den gab es gar nicht. Also wenn das quasi eine neue Pritsche ist, dann baut man da gleich das Tiny House drauf. Und ja, und in der Regel haben Tiny Häuser deswegen auch ganz spezifische Abmessungen. In Deutschland ist es so, dass quasi die Straßenverkehrsordnung vorgibt, wie breit ein LKW-Anhänger sein darf. Und so breit sind dann meistens auch die Tiny Häuser. Ich glaube, das ist so 2,70 Meter herum, irgendwas so in dieser Größenordnung. Und die Höhe eines Tiny Hauses, auch da haben wir quasi in der deutschen Straßenverkehrsordnung bestimmte Regulierungen. In der Regel sind das 4 Meter Höhe. Und das wird meistens auch ausgenutzt. Also ich kenne tatsächlich viele Tiny Häuser, die auch wirklich 4 Meter hoch sind. Das ist einfach deswegen, ganz sinnvoll, weil diese engen Platzverhältnisse in einem Tiny House durch die Höhe ein ganz anderes Raumgefühl erzeugen und dadurch auch Dadurch hat man vielleicht dann gar nicht das Gefühl, in so einem engen, kleinen Raum zu leben, sondern wirklich auch viel Platz zu haben. Also das ist einfach eine Methode, wie man psychologisch Platz schaffen kann. Das Dritte, was man wissen muss über Tiny Häuser, ist, dass es zumindest auch in Deutschland gar nicht so leicht ist, einen Platz zu finden, wo das dann stehen kann. Wenn ein Tiny House quasi als LKW-Anhänger angemeldet ist, bedeutet das, man muss, soweit ich weiß, einmal im Jahr, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, beim PKW ist es ja alle 2 Jahre, aber ich glaube, bei einem LKW-Anhänger ist es einmal im Jahr, zum TÜV, muss das durchchecken lassen und das Tiny House ist dann quasi die Ladung. Also das geht schon, man kann das so machen. Das bedeutet dann, dass das Haus einmal im Jahr aus seiner Umgebung weggefahren werden muss, zum TÜV gefahren werden muss und dort durchgecheckt wird. Dann hat man wieder einen neuen TÜV, dann kann man wieder ein Jahr lang stehen. Das ist so, wenn quasi das Tiny House fahrbar bleibt. Und es gibt ein Kleingartengesetz in Deutschland, das quasi verbietet, dass man in einem Kleingarten oder in einem Schrebergarten oder generell in einem Garten wohnen darf. Man darf sozusagen nur da wohnen, wo es auch eine echte Wohnadresse gibt, wo man auch Post empfangen kann, also was wirklich auch freigegeben ist für Wohnen von einer Gemeinde oder von einer Stadt. Und das macht es so ein bisschen schwierig. Also es gibt allerdings einige Ausnahmen, da muss man in der Regel sehr lange suchen. Das Tiny House, von dem ich euch heute erzählen möchte, ist so eine Ausnahme. Also es ist quasi so ein kleines Wohngebiet, wo das erlaubt ist, dass man dort wohnt. Also auch in diesen Garten, ja, Hütten eigentlich, oder sozusagen sehr die Häuser, die um dieses Grundstück herum waren, das sind quasi sehr komfortabel ausgebaute große Gartenhütten, in der Regel aus Holz, und das Tiny House, von dem ich euch erzählen möchte, ist quasi da mittendrin und man darf dort wohnen. Also die Freundin, die ich da besucht habe und in deren Haus ich eine Woche lang gewohnt habe, die darf das. Und das ist so in der Regel so ein bisschen schwierig, so einen Platz zu finden. Und dann ist das dort auch wieder mit bestimmten Auflagen verbunden. Also man muss dann im Detail sehr genau schauen, woran ist das gekoppelt. Ja, hier war es zum Beispiel daran gekoppelt, dass ein Fundament gegossen werden musste und dass da auch dann entsprechend ein Abwassermanagement oder eine Abwasserversorgung angeschlossen wurde. Und ja, so gibt es eben, da muss man dann eben im Detail schauen, was sind so die Bedingungen, damit das geht. Aber manchmal, wenn man Glück hat und wenn man lange sucht, findet man dann auch so einen Platz, wo ein Tiny House dauerhaft stehen kann, ohne dass man dann einmal pro Jahr zum TÜV fahren muss, um eben diesen Anhänger da eben einen neuen Stempel zu geben. Ja, und ich möchte jetzt heute einfach mal so ein bisschen berichten aus dieser Woche Tiny House und einfach mal so dieses Lebensgefühl davon ein bisschen erzählen, weil das natürlich so ein Thema ist, was viele Menschen interessiert, die sich so mit dem Thema Freiraum beschäftigen. Wie kann ich mein Leben freiraumiger gestalten und ja, wie geht das und wie fühlt sich das dann eigentlich an? Also bei mir war das so, ich bin an einem Sonntagmittag dort angekommen, hatte noch so ein bisschen Zeit mit der Bewohnerin, also mit der Freundin noch, ja, Zeit zu verbringen. Und sie hat mir da ganz viel erklärt, wie das so war, worauf ich achten soll, wie die Katzen versorgt werden sollen, welche Pflanzen ich gießen soll, wann, und hat mir das quasi auch hat mir auch das Haus gezeigt. Ich hatte das vorher noch nicht gesehen, außer auf Fotos. Und ja, genau. Und das ist so einfach wie auch bei einem ganz normalen Haus. Also wäre jetzt auch nicht anders gewesen, wenn sie quasi in einem normalen Haus gewohnt hätte, dass sie mir das alles erklärt hätte. Also von dem her ist es schon sehr vergleichbar, wie sie das hat mit einem normalen Haus. Man muss eigentlich gar nicht so viel, also bei ihr war das jetzt so, ich musste da so gar nicht so viel anders machen. Also es gab ganz normal eine, ganz normal sanitäre Anlagen, also eine Toilette in dem Haus. Es gab auch eine sehr große, sehr komfortable Dusche, einen Kühlschrank, es gab heißes Wasser, Wasserkocher, einen großen Holzofen hatte sie da. Der hat auch gebrannt. Es war an dem Tag so ein bisschen kühl, nur so, ich weiß nicht, 14, 15 Grad. Da hat sie den Ofen mal angemacht. Das ist vielleicht so ein bisschen anders zu einer normalen Wohnung oder zu einem normalen Haus. Ganz viele Häuser haben ja heutzutage ja eine zentrale Heizung, die auch meistens dann automatisch funktioniert. Also man dreht dann einfach den Heizkörper auf. Da war das natürlich jetzt nicht so. Da gab es einen Holzofen, den man eben anschürt. Aber ich finde, auch das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Auch viele normale Häuser haben Holzöfen. Von dem her, ja, es ist wirklich ein ganz normales Haus letztlich. Also ein kleines Haus, aber es ist ein normales Haus. Ja, es ist so nicht anders bedienbar. Es ist vom Lebensstandard her quasi gar nicht ungewöhnlich oder gar nichts, wo ich irgendwie eine Einschränkung gehabt hätte. Das Zweite, was mir sofort aufgefallen ist, in diesem Haus, was sie da gebaut hat, also sie hat es ja selbst gebaut, sie ist auch Schreinerin unter anderem und hat quasi über 2 Jahre hinweg dieses Haus selbst gebaut, hat es tatsächlich zuerst auch auf so einer LKW-Pritsche entworfen, deswegen hat es so diese typischen Abmessungen, wie ich es gerade auch beschrieben habe. Ich glaube, es ist so 12 Meter lang und 2,70 Meter breit, 4 Meter hoch. Und das Besondere jetzt aber an diesem Tiny House, in dem ich hier gewohnt habe, war, dass in der Mitte des Hauses nach vorne und nach hinten hin eine riesig große Glastür eingebaut war und die auch noch wunderschön geformt war. Also Maike hat hier tatsächlich als Schreinerin auch dieses Fenster selbst entworfen, hat sich unglaublich viel Mühe gemacht und viel Zeit investiert, um diese runden Fensterformen tatsächlich dann auch einfach zu bauen und dann auch einzupassen, so in die Hauskonstruktion. Und ja, und das ist so, nach vorne hin hat man dieses große, runde, schön gewölbte Tür, also Glastür, Fenstertür, und auch nach hinten hin dasselbe nochmal. Das heißt, es ist so nach beiden Seiten hin offen. Außerdem, in diesem Tiny House war es so, dass oben, wie bei so einem Zirkuswagen, wie man das so kennt, Oberlichter eingebaut waren, die so quer rübergehen zur Vorderseite hin und in 4 Metern Höhe. Und dadurch war das Ganze quasi sehr hell. Also man kam da rein in dieses Haus und es war wirklich hell, es war wirklich geräumig, obwohl es ja eigentlich wirklich nur 2,70 Meter breit ist. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe unglaublich viel Platz. Und da in dieser Mitte, das ist quasi wie auch das Zentrum. Ein bisschen ist das vergleichbar mit einer Kirche. So die klassische Form einer Kirche ist ja immer die Kreuzform. Und da gibt es sozusagen diesen Mittelpunkt, wo sich die beiden Linien, also das Längsschiff und das Querschiff einer Kirche, kreuzen. Und da ist meistens dann auch der Altar. Und so an dieser Stelle quasi in dem Tiny House, wobei das jetzt quasi eine symmetrische Kreuzform war. Ja, also bei einer Kirche ist ja das sozusagen die untere, also das Längsschiff ist ja länger als das Querschiff. Und hier ist es so, dass quasi dieser Mittelpunkt genau in der Mitte auch war des Tiny Houses. Also links und rechts dieser Türen ist genauso viel Platz gewesen. Und ja, und da steht eben so ein Tisch und 2 Stühle. Man kann auch in beide Richtungen sich so hinsetzen, dass man einmal hinten rausschaut zur Tür, einmal vorne rausschaut zur Tür. Und ja, und das erzeugt eben ein Gefühl von wirklich viel Weite. Und ich kenne dieses Gefühl auch schon so vom Leben im Bus. Ich bin immer seit einigen Jahren regelmäßig in Norwegen. Und da habe ich das auch so. Das ist quasi ein alter, umgebauter Feuerwehrbus, der ringsherum Fenster hat. Und wenn man in diesem Bus sitzt oder liegt oder auch wenn man morgens aufwacht oder so, dann hat man nicht das Gefühl, in einem Bus zu sein von 8 Quadratmetern, sondern man hat das Gefühl, in einer tausende Quadratmeter großen norwegischen Landschaft sich zu befinden. Und so ein ähnliches Gefühl erzeugt auch dieses Tiny House. Das heißt, wenn ihr mal nach Tiny Häusern sucht, achtet darauf, dass sie wirklich große Fenster haben oder große Glastüren haben, damit eben dieses Gefühl von Weite entstehen kann. Ja, und dann war es so, Maike hat sich verabschiedet, sie war im Seminar, ich habe eben eine Woche lang auf die Katzen aufgepasst, Katzen gefüttert, Pflanzen gegossen und so die ersten 1-2 Tage in diesem Haus waren so, dass ich gemerkt habe, das kommt mir alles sehr nah, was dort ist. Das fand ich irgendwie so ein ganz spannendes Gefühl, eine ganz interessante Wahrnehmung. Wenn ich so in meiner normalen Wohnung bin, wo ich jetzt wohne, da habe ich sehr viel Platz. Es ist eine Wohnung, die in einem Dorf liegt. Das heißt, ich habe hier nicht so eine hohe Miete. Ich kann mir das leisten, eine sehr große Wohnung, in einer sehr großen Wohnung zu wohnen. Und hier ist es so, dadurch, dass ich mehrere Zimmer habe, kann ich den Ort, das psychologische Erleben ändert sich dadurch, dass ich das Zimmer wechsle. In diesem Tiny House war das nicht so unbedingt möglich. Also ich hatte das Gefühl, ich sitze immer am gleichen Ort an diesem Tisch in der Mitte und ja, und es ist immer dasselbe. Also es ist letztlich, bin ich irgendwie dadurch immer konfrontiert mit immer demselben. Und das hat dazu geführt, dass ich auf einmal sehr fokussiert wurde. Ja, ich habe begonnen, mich nur noch auf die Dinge zu konzentrieren, die ich gerade mache und vielleicht so ein bisschen schon vorherzusehen, was ich als nächstes machen würde, also das schon so vorauszuahnen, aber ich habe da nicht groß drüber nachgedacht, was alles zu tun ist oder so, sondern ich war einfach sehr fokussiert in der Gegenwart. Ich war einfach sehr mit meinem Bewusstsein, mit meiner Aufmerksamkeit sehr stark bei dem, was ich gerade tue und wie ich das gerade tue und was vielleicht dann als nächstes kommt. Die zweite Wahrnehmung, die ich hatte, war, dass in dem, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, in dem Wohnzimmerteil, der quasi auf der einen Seite des Tiny Houses so in der Querseite drinnen lag, da war eine kleine Couch und da lag ich dann und ja, da gab es 2 kleine Fenster und ein, ja, so ein improvisiertes Regal aus alten Weinkisten, wo ein Plattenspieler drauf stand und mehrere Bücher und verschiedene Dinge da gelagert waren auch. Und ja, und als ich da so lag auf dieser Couch, da hatte ich manchmal das Gefühl, ich bin in einer Puppenstube. Es war auch so, dass quasi dieser Teil des Tiny Houses niedriger war. Der war quasi nur knapp 2 Meter hoch. Also ich konnte da so, vielleicht auch nur 1,80, ich konnte da so gerade so drinnen stehen. Und also ich bin 1,75 groß und bin fast angestoßen mit meinem Kopf. Und ja, und dadurch, dass diese Fenster auch so klein waren, hatte ich das Gefühl, ja, das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Also es hat sich am Anfang ganz komisch angefühlt, eben so ein Puppenstubengefühl. Ich hatte sowas Ähnliches mal, als ich in Norwegen in einer antiken Fischerhütte war. Das war in so einem Freiluftmuseum, wo man alte Hütten quasi so, die 150 Jahre alt waren oder 200 Jahre alt waren, wieder aufgebaut hat, also zusammengesammelt hat aus anderen Landesteilen und dort wieder aufgebaut hat. Und da gab es so eine ganz kleine Fischerhütte, wo die norwegischen Fischer, bevor die quasi ganz früh am Morgen oder eigentlich noch in der Nacht losgefahren sind mit dem Boot hinaus aufs Meer, haben die in diesen kleinen Hütten geschlafen. Und die waren auch nur so 1,50 hoch, da stand auch nur ein Bett drinnen und ein kleiner Ofen. Und die hatten auch tatsächlich nur so, ich würde mal sagen, 2 Meter mal 1,50 Meter Grundfläche. Und da bin ich mal reingekrochen. Also das war quasi offen, für dass man da reingehen konnte. Und da drin hatte ich auch so ein ähnliches Gefühl. Und das ist irgendwie interessant, weil da quasi diese Weite fehlt. In meinem Bus ist es ja auch so, dass ich dort im Grunde genommen, das ist ja auch nur eine Höhe von 1,60 Meter. Also da ist auch keine Stehhöhe und es ist auch nur 2,70 Meter mal 1,60 Meter von der Grundfläche her. Und da habe ich dieses Gefühl aber nicht. Also da ist es so, dass durch die Fenster ringsherum dieses Gefühl von Kleinheit nicht auftaucht bei mir. Ja, aber da in dem Tiny House war das so. Das ist dann nach ein paar Tagen wieder weggegangen. Also da war das dann irgendwie normal, dass ich so, ja, dass das halt so ist, wie es ist, und das ist dann wieder verschwunden. Das hat mich nur in den ersten Tagen so ziemlich irritiert. Der Grund dafür, warum das so niedrig ist, ist, dass über diesem Bereich ist quasi so eine Art von Schlafkoje eingebaut. Da habe ich dann auch mal drin geschlafen, eine Nacht lang. Diese Schlafkoje ist vielleicht so, ja, 60, 70 Zentimeter hoch. Also durch die Matratze, die da drin liegt, die sehr dick war, wird da auch nochmal ganz viel an Höhe weggenommen. Und da habe ich gemerkt, da fühle ich mich nicht so richtig wohl. Also das war mir zu niedrig. Ich habe dann ja die weiteren Nächte in meinem Bus geschlafen, denn ich war ja mit meinem Bus dort, und dort, das ist ja eben quasi wie ein Wohnmobil umgebaut. Und da kann ich natürlich auch drin schlafen. Das heißt, tagsüber habe ich mich im Tiny House und in dem Gartengrundstück aufgehalten, und nachts bin ich dann aber in meinen Bus gegangen zum Schlafen und habe dort geschlafen, weil mir eben diese Koje zu niedrig war. Also das ist natürlich so eine Sache bei Tiny Häusern. Ich denke, dass, also wenn ich das richtig verstehe, wird es auch noch umgebaut jetzt in diesem Tiny House, dass das dann auch noch höher ist, weil es ist ja jetzt, gibt ja jetzt keinen Grund mehr, diese Höhenbeschränkung auf 4 Meter aufrechtzuerhalten, nachdem das jetzt kein LKW mehr, also nicht mehr der Straßenverkehrsordnung entsprechen muss. Denke ich, wird Maike das noch umbauen, aber genau, also mir wäre das zu niedrig. Also diese 70 Zentimeter, das ist mir einfach zu eng. Ja, dann, wie gesagt, so Dusche und so weiter, Toilette ist alles gut. Mit der Toilette ist es so, es ist quasi eine Trockentoilette. Da muss man sich natürlich auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Das riecht man auch so ein bisschen. Man kann aber mit, ja, im Grunde genommen so was Ähnliches wie Katzenstreu dann da, oder auch Sägespäne einfach nehmen und da reinstreuen, dann verschwindet der Geruch auch wieder. Und man kann quasi diese Öffnung ja auch schließen. Das heißt, man riecht da auch nur so ein bisschen was, während man quasi die Toilette benutzt. Aber so normalerweise riecht man da so nichts. Ja, das hatte ich erst verwechselt. Ich dachte, ich würde die Toilette riechen. Das war aber quasi das Katzenklo, was daneben steht. Ich weiß nicht, wer von euch Katzen hat, ein Katzenklo, wenn man das quasi nicht sofort sauber macht, wenn die Katze das benutzt hat, dann riecht man das einfach. Auch wenn das aufgesaugt wird, riecht man das trotzdem so ein bisschen. Also, und ich hatte das verwechselt. Ich dachte erst, es käme quasi von dieser Trockentoilette. Das war aber nicht so. Es war quasi das Katzenklo, was ich gerochen hatte. Ansonsten geht das in einem Tiny House auch. Man muss nicht unbedingt an eine Kanalisation angeschlossen sein. Man braucht nicht unbedingt eine Klärgrube, so im klassischen Sinne, die dann ausgepumpt wird, sondern man kann auch eine Trockentoilette sich dort einbauen und das funktioniert ganz wunderbar. Ja, und wie gesagt, es gab eben eine sehr komfortable Dusche, die ja einfach ganz normal wie in einer richtigen, ganz normalen Wohnung verwendet, die ich da verwenden konnte. Und das hat natürlich ein sehr schönes Lebensgefühl bei mir erzeugt, dass ich da ja einfach alle Möglichkeiten habe, die ich, alles, was ich brauche. Es gab sogar eine Waschmaschine, ich hätte sogar Wäsche waschen können. Ja, alles, was gebraucht wurde, war da. Es gab auch einen Gasherd in der Küche, also mit Gas kochen ist ja quasi auch sehr komfortabel im Vergleich zu einem Elektroherd, weil der sehr schnell heiß wird, weil der auch eine stärkere Hitze produziert, weil man es sehr viel leichter auch regulieren kann. Also alles sehr, ich habe es wirklich als sehr luxuriös empfunden. Ja, der einzige Nachteil, den ich so sehe in diesem Tiny House, ist die Temperatur. Ich hatte da auch mit Maike schon mal länger drüber geredet. Sie hat gesagt, für sie ist das irgendwie gar kein Nachteil. Sie möchte spüren, wenn es draußen kalt ist, ist es auch im Tiny House kalt. Wenn es draußen warm ist, ist es auch im Tiny House warm. Und sie möchte das spüren. Das ist so, wir haben verlernt heutzutage in den Wohnungen, in den Häusern, in denen wir leben, sind wir wie entfremdet oder abgetrennt von der Natur. Und Temperaturunterschiede gehören eigentlich voll und ganz zu den natürlichen Rhythmen dazu. Und sie möchte das, sie wünscht sich das so, dass sie das spüren kann. Natürlich ist es so, dass dieses Tiny House gedämmt war, mit sogar sehr aufwendig gedämmt, mit Schafswolle. Und das hatte auch einen Lehmputz, der quasi auch Feuchtigkeit aufnimmt. Also wenn ich mich zum Beispiel geduscht habe und da nicht gleich das Fenster aufgemacht habe, dann war es so, dass quasi am Anfang die Fenster so ein bisschen beschlagen waren von der Feuchtigkeit, die in diesem Raum war. Aber der Lehmputz, der hat es dann irgendwie aufgesaugt. Von dem her, Feuchtigkeitsprobleme wird es da wahrscheinlich nicht geben, glaube ich, in diesem Haus. Und also ich glaube auch Schimmel ist dann mit diesem Lehmputz kein Thema. Aber was ich gemerkt habe, das ist dann doch schon ziemlich heiß geworden da drinnen. Also wir hatten dann vielleicht so tagsüber in der Umgebung ja so 21, 22 Grad und in dem Tiny House waren es dann 25 Grad. Ja, also es war so ein bisschen wärmer. Es war auch so, nachts ist es da drin nicht ganz so kalt geworden. Also nachts hatten wir vielleicht 12, 13 Grad. In dem Tiny House waren es dann 15, 16 vielleicht. Und ja, aber tagsüber eben war es so, dass die Temperatur dann stärker war. Also es war vielleicht so ein bisschen ein Effekt wie in einem Gewächshaus. Ich habe dann gemerkt, okay, ich muss vielleicht dann auch die Vorhänge vor diese Glasfenster ziehen und eigentlich müsste man auch die Oberlichter noch abdunkeln. Das war jetzt bei Maike so, dass sie das noch nicht, da noch keine Gardinen dran gemacht hat und vielleicht macht sie das noch. Ja, genau. Also, aber das ist sowas, wo ich gedacht habe, okay, wenn es dann richtig Sommer ist und so in der Umgebung, wo ich hier wohne, in der Nähe von Würzburg, da wären es dann schon mal auch bis zu 40 Grad an den ganz heißen Sommertagen. Ja, 39 Grad hatten wir letztes Jahr, glaube ich, als Höchsttemperatur. Ist natürlich nicht immer so, aber ja, und dann ist so die Frage, wenn man quasi nur dieses Tiny House hat, wenn man keinen anderen Ort hat, wo man dann ausweichen kann, ja, wie geht das dann? Das ist wirklich eine Frage, die für mich ungeklärt ist. Aber ja, genau, muss man dann drüber nachdenken, welche Möglichkeiten gibt es dann, um Kälte zu erzeugen, um Temperatur zu regulieren, damit es eben sich nicht so aufheizt wie ein Gewächshaus. Vielleicht ist es dann auch so im Sommer, dass man dann einfach ganz viel nur noch draußen ist und das, dann halt ist es vielleicht auch notwendig, das Tiny House irgendwo aufzustellen, wo Bäume sind, wo man auch Schatten hat. Unter Bäumen ist es ja in der Regel auch kühler als in der Umgebung, weil quasi das Wasser in den Blättern von den Bäumen auch die Hitze wegnimmt. Ja, zusammengefasst würde ich sagen, es war eine interessante Erfahrung und vor allem, was mich wirklich sehr fasziniert, ist so dieser Effekt der Fokussierung. Also das Tiny House macht mich fokussiert. Das ist so mein ganz persönliches Fazit. Und das ist, glaube ich, was wirklich Gutes. Also das ist was, was ich auch so in meinem jetzigen Leben immer wieder aktiv herbeiführen muss, damit ich fokussiert bin, da muss ich mich anstrengen dafür. In dem Tiny House ging das irgendwie von selbst, weil das Haus macht, dass ich fokussiert sein muss. Es geht dort gar nicht anders, als fokussiert zu sein. Und ja, es gibt so einige Nachteile, das habe ich jetzt beschrieben, vor allem die Wärme. Vielleicht ein zweiter Nachteil ist auch noch so, man muss wirklich sehr genau überlegen, was legt man wohin. Es gibt keine Abstellflächen, es gibt keine Möglichkeit, irgendwo mal schnell was hinzustellen und dann was anderes zu machen. Man muss es wirklich gleich aufräumen. Das hat auch was mit diesem Fokussierungseffekt zu tun. Also ich glaube, der Effekt der Fokussierung entsteht genau dadurch, dass es eben letztlich weniger Freiräume gibt. Und das ist eigentlich die große Paradoxie, die ich so erlebt habe. Es entsteht mehr Freiraum dadurch, dass ich weniger Freiraum habe. Es entsteht mehr psychologischer Freiraum dadurch, dass ich weniger räumlichen Freiraum habe. Also mach den Lebensraum enger, dadurch wird dein psychologischer Freiraum, also der gefühlte, ja, im Erleben, der Erlebensfreiraum wird dadurch größer. Das ist so mein Fazit nach dieser einen Woche Urlaub im Tiny House. Natürlich wäre es jetzt auch nochmal interessant herauszufinden, ist das jetzt der Urlaubseffekt oder ist das der Tiny House-Effekt? Also ich müsste wirklich mal länger in so einem Tiny House leben, vielleicht mal 6 Wochen lang, damit ich das klar unterscheiden kann, weil natürlich im Urlaub erleben wir immer Freiraum. Und ich habe zwar jetzt auch gearbeitet in diesem Haus, also ich habe nicht wirklich Urlaub gehabt, aber dennoch war es ja ein Urlaub von meiner gewohnten Umgebung, in der ich lebe. Und in dem Sinne war das so ein halber Urlaub. So könnte man das schon sagen. Und spannend wäre jetzt für mich, das auch mal länger auszuprobieren. Wie fühlt sich das an? Der nächste Schritt wäre dann vielleicht mal ein Monat im Tiny House. So, das war jetzt eine Folge, in der ich einfach mal erzählt habe. Heute gibt es auch keine Meditation. Das heißt, es war einfach mal ich wollte dich einfach mal teilhaben lassen so an dieser Erfahrung. Und vielleicht hast du ja auch Lust bekommen, mal in einem Tiny House zu wohnen. Es gibt ja ganz viele Angebote auch, wo man das auch buchen kann. Und ja, probier das doch einfach mal selbst aus. Vielleicht ist das auch ein Thema für dich, so Freiraum durch Reduktion, durch ein einfaches Leben, durch eine Reduktion auf das Wesentliche. Bei mir war es tatsächlich so, dass es zumindest auf der psychologischen Ebene durchaus Freiraum geschaffen hat. Ja, vielen Dank fürs Teilhaben, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und bis bald. Tschüss.
Freiraum, ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.